Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lennart Borchert, aka Moritz Bode von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
In der vergangenen Woche berichteten wir ja vom geplanten CSD im sächsischen Pirna, der übermorgen, also auch am 12. Juli, stattfinden wird. Heute gehen wir nach Sachsen-Anhalt und schalten nach Weißenfels, der mit knapp 40.000 EinwohnerInnen bevölkerungsreichsten Stadt im Burgenlandkreis. Hier lebt Erik Stehr. Er ist 24 Jahre jung und politisch überaus engagiert. Derzeit ist er stellvertretender Landesvorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt und einer von zwei linken Stadträten in Weißenfels. 2022 hat er in Weißenfels die Stadtrauminitiative mitgegründet. Diese beinhaltet die Küche für alle, in der es alle zwei Wochen eine Mahlzeit kostenfrei oder auf Spendenbasis gibt. Neben anderen Projekten organisierte er zudem 2023 den ersten Christopher Street Day in Weißenfels und damit im Burgenlandkreis, der zum einen ein großer Erfolg wurde, aber gleichzeitig auch deshalb viel in den Medien stand, weil er von rechten Menschen bedroht wurde. Ein Jahr später war Erik erneut federführend an einem weiteren CSD im Burgenlandkreis beteiligt, dieses Mal in Zeitz. Derzeit ist Erik Stehr auch in der TV-Doku Queer in der Provinz zu sehen, die jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar ist und die ich sehr empfehlen kann. Außerdem bekam Erik den Ehrenpreis vom Land Sachsen-Anhalt für das beeindruckende Beispiel, wie gemeinsam funktionieren kann, so aus der Begründung. Ich freue mich nun, dass wir Erik Stehr nun live in der Sendung haben und daher herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg, Erik Stehr.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Erik. Ja, du warst ja schon sehr früh politisch auch sehr aktiv, habe ich ja eben schon gesagt. Kommst du aus einer politischen Familie oder wie kam es dazu?
Tatsächlich eher weniger. Es gab zwar Personen in der Familie, die so gewissermaßen ehrenamtlich aktiv waren, aber richtig politisch, da bin ich vermutlich der Erste. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich war damals in der Schule eigentlich eher so der Klassenclown, der sich für politische Sachen gar nicht interessiert hat. Aber irgendwann fiel mir auf, dass in Weißenfels, meiner Heimatstadt, einfach sehr wenig für Jugendliche los ist. Und habe mich dann mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt und bin dann immer weiter reingerutscht, bis ich einerseits 2018 Mitglied im damaligen Jugendbeirat der Stadt geworden bin, den wir versucht haben aufzubauen. Und habe dann auch für den Stadtrat kandidiert, damals noch für die Partei Die Partei. Und dann bin ich 2021 aber zur Linken gewechselt. Und man könnte sagen, ich bin irgendwie so ein bisschen reingestolpert, aber bin auch sehr froh drüber. Eigentlich wollte ich wie alle aus meiner Klassenstufe weg aus der Stadt. Dann bin ich im Stadtrat gelandet, ganz ungeplant, und habe mich entschieden zu bleiben.
Ja, du hast dich ja auch relativ früh geoutet. Wie war es denn für dich als Schwuler in einer eher ländlichen Gegend, obwohl ja Weißenfels schon eine Stadt ist, zu leben und sich zu outen? Wie hast du das Ganze erlebt?
Das Outing selbst fiel mir relativ leicht, weil ich wusste, dass mein Umfeld das doch gut aufnehmen würde. Mein Umfeld bestand zum Großteil auch einfach aus Freundinnen, sodass das nochmal ein bisschen einfacher war. Mhm. Und auch meine Familie hat das verhältnismäßig gut aufgenommen. Das war natürlich eine Überraschung, ich glaube, meine Eltern haben jetzt nicht damit gerechnet. Alles in allem lief es ganz gut. Es war bei mir so, dass ich in meiner Region eigentlich keine Vorbildrolle hatte oder so. Ich wusste natürlich, was Schwulsein bedeutet oder Queerness generell. Also das ist auch ein Glück von Social Media, dass man dadurch mit sowas leichter in Kontakt kommt. Das hat mir auch im Prozess geholfen, festzustellen, dass ich queer bin oder explizit schwul. Und aber in der Stadt selbst gab es jetzt nicht und ich erlebe es auch bis heute, dass man auch wegen Nagellack oder so auf den Fingern schon angefeindet wird. Das kann ich inzwischen ganz gut wegstecken. Da bin ich als schwuler Mann auch eher noch in einer privilegierteren Rolle im Vergleich zu Transpersonen oder nicht-binären Menschen.
Ich hatte es ja schon in der Anmoderation erwähnt, du bist einer auch der Mitbegründer der Stadtrauminitiative. Was genau ist denn das?
Die Stadtrauminitiative, das ist eine soziokulturelle Gruppe aus verschiedenen Menschen, und 2022 in der sogenannten Energiepreiskrise, als der Strom so teuer war und auch das Heizen, haben wir eigentlich als Linke, als zwei Linke gesagt, wir wollen den Menschen irgendwie helfen. Und wenn wir das am Stadtrat schon, also wir versuchen es einerseits am Stadtrat, wussten aber, dass das scheitern wird aufgrund der Mehrheiten. Und haben gesagt, wir wollen trotzdem irgendwie was bewegen und die Menschen aktiv entlasten oder zumindest ein Zeichen setzen. Und wir haben auch gesagt, wenn wir da aktiv werden, dann wollen wir das ungern als Partei machen, weil das, weil wir eben für alle da sein wollen und das dann auch eine gewisse Hürde darstellt, sodass wir relativ fix einfach eine Facebook-Seite erstellt haben, der Stadtrauminitiative, und dann da auch erstmal anonym gesagt haben, wir laden zu einer Küche für alle. Das heißt, dass wir von Oktober bis April ungefähr, gerade ist wieder Sommerpause, alle zwei Wochen, jeden zweiten Samstag Suppe gegen Spende oder kostenfrei ausgeben, um einfach zu zeigen, hey, wir versuchen den Menschen irgendwie zu helfen, auch wenn es natürlich nur ein kleiner Beitrag ist. Aber es kommt natürlich auch darauf an, dass die Probleme wahrgenommen werden und den Menschen irgendwie geholfen wird. Und diese ganze Initiative ist dann gewachsen. Wir sind inzwischen so, würde ich schätzen, knapp 20 Leute, die auch unterschiedliche Fokusse haben. Und so haben wir nicht nur die Küche für alle, sondern haben darüber auch den CSD mitorganisiert und machen jetzt auch ökologische oder kulturelle Sachen in der Stadt, um einfach die Stadt als solche nach vorn zu bringen und auch denen eine Stimme zu geben, die leider keine oder nur eine sehr leise haben.
Und du hast ja gesagt, du bist eben bei der Linken, hast du ja Verantwortung übernommen. Du bist zum Beispiel einer von zwei Vertretern der Linken im Weißenfelser Stadtrat. Der Stadtrat ist ansonsten eher konservativ bis rechts geprägt. Die CDU ist stärkste Partei mit 12 von 40 Plätzen im Stadtrat. Die AfD hätte 10, besetzt aber nur 3. 7 Plätze sind aus, unbesetzt. Wie ist die Arbeit im Stadtrat in Weißenfels? Kann man denn dennoch gestalten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind jetzt das erste Jahr in der zweiten Legislaturperiode, die ich habe. Ich muss sagen, die erste Legislaturperiode fiel mir deutlich leichter, weil wir da einfach andere Verhältnisse hatten. Die waren jetzt nicht links-grün und progressiv, aber es war auf jeden Fall ein bisschen angenehmer. Ein Glück ist eben, dass die AfD nur 3, beziehungsweise jetzt nur noch 2, eine Person ist verstorben, sind jetzt 8 Plätze der AfD unbesetzt, und das macht es natürlich deutlich angenehmer, dass man jetzt nicht irgendwelchen rechtsextremen Idioten gegenüber sitzt, die permanent pöbeln. Wir haben da das Glück, dass die auch zumindest nach aktuellem Stand relativ unfähig sind, Politik zu machen. Deshalb kann man da schon noch gestalten. Man muss sich jetzt natürlich besser um die Mehrheiten kümmern. Aber ich habe mir damals das Ziel gesetzt, mehr für die Jugend zu machen und auch für Queerness. Und das klappt soweit ganz gut. Das Thema Queerness ist immer noch schwierig, deswegen dann eher der Ansatz über den CSD damals. Aber vor allem, wenn es um jugendliche Sachen geht, wie eine legale Graffiti-Fläche oder ein Skatepark, also was konnte ich erreichen, auch wenn ich gemerkt habe, dass Kommunalpolitik dann nicht so schnell geht, wie man es möchte. Also solange die nachkommenden Generationen davon noch profitieren, ist mir das lieb. Man sollte Politik, glaube ich, auch nicht für sich selber machen.
Ja, und 2023 hast du dann eben auch den ersten CSD im Burgenlandkreis initiiert, eben in Weißenfels. Wie kam es dann dazu? War es einfach folgerichtig in dem Moment?
Ja, also ich kannte die CSDs natürlich aus großen Städten. Habe auch den in Wien einmal miterlebt, der auch sehr schön war, und konnte, wie eben gesagt, Queerness schlecht über den Stadtrat verbreiten, weil das einfach, wenn da sehr viele alte weiße Männer sitzen, die mit Queerness gar nichts anfangen können oder dem teilweise negativ gegenüberstehen, dann muss man da schauen, wie man das sonst bewegen kann. Und ich habe dann einfach in meiner Instagram-Story gefragt, ob jemand Lust hat, mit mir einen CSD zu organisieren. Da kamen auch eine Handvoll Leute zusammen. Und dann ging das so seinen Weg. Ich war auch der Einzige in der Gruppe von so knapp 10 Leuten, der so aktive Demo-Planungserfahrung hatte. Das heißt, dass irgendwie auch alles bei mir zusammenlief. Und deswegen hatten wir uns auch für Weißenfels entschieden, weil ich mich da in der Stadt eben auskannte und wusste, wie man was irgendwie organisiert und wen man ansprechen muss. Genau, und so kam es dann zum ersten CSD.
Wie sah eine CSD aus? Gab es da eine Parade oder war das ein Straßenfest oder beides?
Tatsächlich beides. Wir hatten den CSD auf dem Marktplatz mit knapp, ich würde jetzt schätzen, 25 verschiedenen Organisationen und Parteien aus dem Landkreis und darüber hinaus. Der Landrat des Burgenlandkreises Götz Ulrich von der CDU war Schirmherr, weil wir auch gesagt haben, wir wollen den CSD möglichst breit aufstellen. Also es bringt nichts, wenn wir keinen Rückhalt auch aus der Politik vor Ort haben. Und der hat das auch dankend angenommen, das Angebot, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und genau, wir sind gestartet mit einem Programm und ein paar Reden, vor allem vom Schirmherr. Und dann ging es in die Parade über, die durch die Stadt führte. Und danach ging es nochmal in ein klassisches Straßenfest mit Musik und Co. Wobei wir auch große Angriffe in diesem Jahr hatten. Du hattest das eingangs ja auch erwähnt. Wir hatten knapp 600 bis 800 Teilnehmende vor Ort. Allerdings auch knapp 25 Rechtsradikale. Und das hatte sich im Vorfeld schon angekündigt. Wir hatten große Sorgen. In Regenbogenfarben gestrichene Treppe an einer Schule in der Nachbarstadt Naumburg, wo der CSD dieses Jahr stattfindet, wurde in den Reichsfarben überstrichen mit den Worten Mann plus Frau ist gleich Familie. Wir haben diese Warnungen an die Sicherheitsbehörden weitergegeben, aber die haben nicht gehandelt. Und deshalb standen vor Ort dann nur 30 Polizistinnen und Polizisten, also quasi eine 1-zu-1-Betreuung, was dafür gesorgt hat, dass die rechte Gruppe sie einfach aufgesplittet hat, hat uns dann vom Rand mit Flaschen und Steinen beworfen und konnte teilweise auch einfach gemütlich über die Veranstaltungsfläche laufen. Und das hat unseren Teilnehmern dann auch etwas Sorge bereitet. Und es kam auch dazu, dass von der Polizei Druck ausgeübt worden war, unsere Route der Parade abzusagen, also komplett auf sie zu verzichten, weil sie es nicht absichern konnten. Wir hatten dann aber auf die Demonstrationsfreiheit oder Versammlungsfreiheit bestanden und haben gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Demo nach außen abzusichern. Die Lage war im Vorfeld bekannt, sodass wir uns dann geeinigt haben, eine kleinere Runde zu gehen, auch weil wir einen gewissen Zeitverlust hatten und es auch viel zu heiß war an dem Tag. Mhm. Und so sind wir dann eine kleine Runde durch die Stadt gelaufen. Es wurde ein Hitlergruß gezeigt. Der wurde dann auch direkt von den Polizisten zum Glück aufgenommen. Und dann gab es am Ende das Straßenfest, was tatsächlich noch sehr friedlich verlief. Nichtsdestotrotz sind wir an dem Tag trotzdem in der Tagesschau gelandet. Teilweise wurde sogar international berichtet. Ich würde behaupten, das war im Jahr 2023 so der größte Zwischenfall, den es auf einem CSD gab, beziehungsweise der die meiste Aufmerksamkeit hatte. Also es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Heißt, in dem Sinne lief es gut.
Ja, Gott sei Dank, ja. Gab es denn für die Personen, die den CSD bedroht haben und auch eben für die Polizei, die vielleicht das Ganze nicht richtig eingeschätzt hat, gab es denn da Folgen, gab es da Nachspiele?
Also wir haben einerseits mit der Polizei im Nachhinein nochmal gesprochen, geschaut, woran lag es, wie geht man im nächsten Jahr vor. Das war doch das Glück, dass die Behörde dann sehr kooperativ war, auch weil es natürlich eine Farce für den Landkreis ist, wenn man sich mit so einer queeren Veranstaltung als weltoffen und tolerant darstellen kann, es dann aber zum Zwischenfällen kommt und am Ende weiß quasi das ganze Land, dass man eher als queere Person in Weißenfels unerwünscht ist. Und es ist eben auch so, dass queere Personen in der Stadt Angst haben, vor allem wenn sie auffällig queer sind. Und die Person mit dem Hitlergruß wurde, soweit ich das weiß, nicht verurteilt. Es kam zu einer Anzeige, die dann fallen gelassen worden ist, weil es da, glaube ich, noch andere Vorfälle gab, die bei der Person geahndet werden sollten. Aber ansonsten haben wir uns mit der Polizei und auch dem Landrat im Nachhinein zusammengesetzt und haben geschaut, was lief falsch und wie kann es im nächsten Jahr weitergehen. Wobei uns dann eben auch bewusst geworden ist, dass wir von unserer Seite eigentlich den größten Teil richtig gemacht haben, weil nach innen war die Veranstaltung abgesichert. Man hatte immer wieder versucht, uns die Sicherheitsaspekte zuzuschieben, aber wir sind mit unseren Ordnerinnen und Ordnern bei einer politischen Versammlung eben nicht für die äußere Sicherheit zuständig.
Ja, der zweite CSD dann im Burgenlandkreis war dann in Zeitz. Wie lief denn der zweite CSD dann? Ist davon insgesamt dann gut gelaufen?
Der lief deutlich besser, auch weil der CSD in Weißenfels und auch bei die anderen im Land, bei denen es Zwischenfälle gab, haben die Innenministerin sehr in Bredouille gebracht. Das wurde zum Glück auch von den Grünen und den Linken im Landtag alles immer sehr stark thematisiert. Und wir hatten eine sehr, sehr hohe Polizeipräsenz, sowohl von uniformierten als auch zivilen Einsatzkräften. Wir hatten die Queer-Beauftragte der Polizei auch auf dem CSD. Und wir verstehen uns zwar als explizit politischer und antifaschistischer CSD, was die Zusammenarbeit mit der Polizei auch natürlich erschweren kann. Allerdings haben wir gesagt, wir wollen für die Personen, die eine Ansprechperson von der Polizei wollen, auch denen ein Angebot geben, dass sie zu einer queerfreundlichen Person gehen und nicht zu einem Uniformierten der Hundertschaft. Das ist natürlich immer noch ein bisschen furchteinflößender, dass wir da einen möglichst guten Kompromiss gefunden haben. Und der CSD lief wirklich sehr, sehr gut ab.
Ja, den zweiten CSD kann man ja zum Teil auch in der Doku sehen, Queer in der Provinz, wo du ja auch einer der Protagonisten bist. Unter anderem sieht man auch, wie es da auch Störer, die rechten Störer gab, aber du dann sehr souverän mit ihnen umgegangen bist. Sehr viel Respekt dafür übrigens. Waren diese Störungen dann tatsächlich also die Ausnahme eher oder war das, was man da im Film sieht, schon was sehr Typisches?
Das war tatsächlich in dem Fall eine Ausnahme. Wir konnten die Person noch nicht ganz einordnen. Das waren zwei Personen mit Schildern, wo auf dem einen stand, glaube ich, wenn du oder ich weiß es nicht mehr, wenn du auch mit Rechten reden würdest, gib mir die Hand und wenn du mit Linken reden würdest, gib mir die Hand oder so. Mhm. Und das hat einige Leute verunsichert. Die Personen waren dann auch bis zum Ende noch auf der Demo, aber wir haben gesagt, die Schilder müssen weg, weil sich Leute davon gestört fühlen, weil nebenan auf einem benachbarten Platz standen knapp 30 Personen des dritten Weges, die definitiv gewaltbereit waren, aber gut getrennt werden konnten. Und dadurch haben wir gesagt, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Und ja, genau.
Wie empfindest du generell die Lage von queeren Menschen in den Nicht-Metropolen, also zum Beispiel konkret in eurer Region? In der TV-Doku wird ja oft darüber gesprochen, dass viele queere Menschen früh wegziehen, andere aber, so habe ich es in den Gesprächen im sächsischen Pirna auch erlebt, betonen aber auch, sie wollen sehr bewusst dort bleiben, obwohl es nicht so einfach ist, als queerer Mensch dort zu leben. Ist es gerade diesen Gebieten wichtig, für LGBTIQ+ einzustehen und sollten es mehr machen?
Ja, also man kann das vielleicht verallgemeinern, weil es ganz unterschiedliche Grundlagen sind, die da vorherrschen. Und ich finde, man sollte aber überall für queere Menschen einstehen. Gerade im ländlichen Raum ist es natürlich wichtig, wenn es da eine große schweigende Mehrheit gibt, dann ist das ein Problem. Und da habe ich auch kein Geheimrezept, aber gerade im Osten, für den ich dann eher sprechen kann, ist die Lage für queere Menschen im ländlichen Raum schon sehr bedrohlich. Also viele Menschen in meinem Umfeld, seien sie jetzt queer oder auch einfach migrantisch, versuchen dann teilweise einige Regionen zu meiden oder ich persönlich merke auch, dass ich mich in Weimar, wo ich studiere, anders kleide als in Weißenfels und auch auf sowas Rücksicht nehme, wobei das auch langsam abbaut und ich mir denke, okay, es ist mir alles egal, ich bin so, wie ich bin.
Wie siehst du selbst derzeit die Lage für queere Menschen generell? Also mein Eindruck ist, dass wir schon einmal unbesorgtere Zeiten hatten. Die Ehe für alle wurde ja durchgesetzt. Viele Rechte hatten sich zu unseren Gunsten verbessert. Derzeit aber scheint es einen Rückwärtstrend generell zu geben. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht sehr viel Errungenes wieder verlieren. Ein ganz schlimmes Beispiel ist ja gerade auch die USA unter Präsident Trump. Und man sieht, wie schnell es gehen kann. Ist ja erst ein paar Monate, ist er erst im Amt. Hoffnungen wiederum machen uns aber auch wieder Meldungen wie aus Budapest, wo trotz Verbot zigtausend auf die Straße gingen, allerdings auch mit internationaler Unterstützung. Derweil wettert die eine Bundestagspräsidentin hierzulande gegen die Regenbogenflagge und Bundeskanzler Friedrich Merz faselt irgendwas unbeholfen von einem Zirkuszelt. Wie sehr besorgen dich all diese ganzen Geschichten?
Also es besorgt mich schon enorm. Budapest war natürlich jetzt ein sehr positives Beispiel. Aber alles, was sonst in der Welt passiert, gleicht tatsächlich einem Rückwärtstrend. Also ich sehe es auch so, dass wir deutlich weiter waren, gerade mit der Ehe für alle dann so ein Hoch erlebt haben. Dann ging es ein paar Jahre bergauf und jetzt versucht man nicht nur MigrantInnen, wie es vor ein paar Jahren schon war oder eigentlich schon viele Jahre, jetzt auch queere Menschen unter die Räder zu werfen. Das ist ja auch nicht nur eine Alice Weidel, die sagt, sie ist lesbisch, nicht queer, sondern auch ein Jens Spahn von der CDU, der das nachplappert. Und man jetzt merkt, wie über Queerness gewettert wird, über nicht-binäre Menschen und Transpersonen explizit, wie auch das Gendern, was ja auch irgendwie mit der queeren Identität verbunden ist, immer wieder niedergemacht wird, als würde man irgendwelchen Menschen was vorschreiben, aber es ist faktisch nicht so. Also es ist durchaus komplex. Ich bin da sehr besorgt, gerade mit einem Friedrich Merz als Kanzler und einer Bundestagspräsidentin Klöckner haben wir keinen guten Fang gemacht und ich hoffe, dass wir diese 4 Jahre unbeschadet überstehen und es dann irgendwie aufwärts geht. Aber dafür ist einfach noch sehr viel zu tun und gegen rechts und auch gegen eine rechte CDU zu arbeiten.
Wieso sind wir als queere Menschen eigentlich so ein Feindbild? Neben Migranten natürlich und Migrantinnen oder anderen Gruppen, warum sind wir so ein Feindbild für konservativ-rechte Menschen? Hat man tatsächlich Angst vor uns oder will man einfach gegen mutmaßlich Schwächere seine vermeintliche Stärke demonstrieren?
Ja, das müsste man jetzt natürlich genauer demokratietheoretisch, glaube ich, untersuchen, aber ich denke, man versucht einfach ein Feindbild aufzumachen und zu sagen, die Politik ist nicht schuld an den Problemen, sondern andere Menschen, seien es Zugewanderte oder Queere, um dann zu sagen, man kümmert sich eher um die statt um die richtigen Probleme, anstatt zu erkennen, dass alle Menschen irgendwelche Probleme haben und wenn man gemeinsam an den Strang ziehen würde, es deutlich besser liefe. Und man so natürlich von den echten Problemen auch ablenkt und gerade der Populismus, der in der AfD oder auch beim BSW und auch Teilen der CDU vorherrscht und dieses Feindbild immer weiter aufbaut, macht das Ganze immer dramatischer. Und ich glaube, es ist natürlich einfacher, gegen queere Menschen zu hetzen, weil es einfach so eine kleine Gruppe ist. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Je kleiner die Gruppe, desto leichter kann man da irgendwie ein Feindbild aufbauen, weil die sich nicht wehren können. Genau. Und gerade wenn da einzelne wenige dabei sind, die sehr stark als queer auffallen und dann auch quasi so ein Klischee für viele Menschen sind oder abbilden, ist das, glaube ich, nochmal einfacher für die Menschen, da ein Feindbild draus zu machen.
Mhm. Ja, dieses Jahr bist du ja nicht beim nächsten CSD im Burgenlandkreis als Initiator mit dabei. Diesmal ist er in Naumburg. Wie kam es zur Entscheidung? War das schon lange festgelegt oder wie kam es dazu?
Ich habe nach dem letzten CSD überlegt, ob ich weitermache oder nicht. Aber ich habe gemerkt, die Leute, mit denen ich das die 2 Jahre gemacht habe, können das jetzt alles selber gut. Die haben jetzt 2-mal einen CSD organisiert und wissen, wie es funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe genug andere Aufgaben, die ich mache. Und dann war das auch mit Ende der Dreharbeiten für die Doku für mich auch der Entschluss eigentlich fest, dass ich nicht mehr weitermache, weil es einfach viel zu viel zu tun gibt, da ich, wie gesagt, noch bei der Linken aktiv bin und bei unserer Stadtrauminitiative.
Ja, klar. Warst oder bist du eigentlich dennoch in diesem Jahr auf CCs dabei? Also als Gast?
Genau, also ich war zwar selbst nicht da, aber ich habe in München, soweit ich das weiß, oder für eine Gruppe in München eine Rede angesprochen für den diesjährigen CSD. In Naumburg bin ich selbstverständlich dabei, auch einfach, weil es immer eine sehr angenehme Atmosphäre ist, weil es eben sehr politisch ist, klar strukturiert, immer ein tolles Programm und auch vor allem unkommerziell, das macht das Ganze sehr angenehm. Und ich bin aber auch noch in Berlin dieses Jahr dabei, einfach weil ich mit Freunden dahin gehe. Das ist natürlich ein komplettes Kontrastprogramm, wo dann einfach sehr viele Unternehmen mitlaufen.
Mhm. Aus deiner Erfahrung aufgrund der beiden CSDs, die du jetzt initiiert hast und mitgemacht hast und wesentlich organisiert hast, was rätst du anderen Organisierenden von CSDs gerade im ländlichen Raum? Was sollte man so beachten im Vergleich zu großen CSDs?
Also eine sichere Finanzierung ist immer gut. Also wir hatten es über Demokratie leben finanziert. Gerade wenn man noch keinen Verein hat, ist es dann deutlich einfacher. Und ansonsten immer schnellstmöglich auch die Presse einbinden. Wenn die natürlich gut, passend eingestellt ist, das ist auch immer so eine Voraussetzung. Das Bündnis breit aufstellen, dass es dann nicht als Nischengruppe gilt, würde ich sagen. Und für die Sicherheit sorgen, immer mit den Sicherheitsgruppen, Sicherheitsseiten kooperieren und schauen, dass es alles gut läuft. Und aus meiner Sicht ist es auch immer gut, wenn CSD nicht kommerziell ist, weil man hat es dieses Jahr gesehen, wenn erste Unternehmen abspringen und plötzlich das Geld fehlt, hat man wirklich einfach ein Riesenproblem. Und dann lieber auch nicht kommerziell sein, um auch eine freiere Meinung sagen zu können, anstatt sich dann irgendwie abhängig zu machen von Unternehmen und anderen Gruppen.
Du lebst ja weiterhin in Weißenfels. Derzeit hast du ja hier auch politische Ämter, wobei du ja woanders studierst. Bist du jemand, der grundsätzlich weiter dort bleiben möchte? Also würdest du gerne in Weißenfels oder in der Gegend bleiben, wenn es beruflich und privat passt?
Ich habe zwar schon lange immer wieder überlegt, ob ich gehe, weil es ist schon auch sehr anstrengend in der Region zu sein, aber nach aktuellem Stand habe ich mich entschieden, da zu bleiben, weil ich natürlich auch sehe, was meine Arbeit bewirkt und ich auch sehr viel Zuspruch bekomme, vor allem von Personen, die mir eben auch wichtig sind. die, von denen ich selbst sehe, dass sie auch gute Arbeit tun und deswegen ist da das Lob dann immer noch mal ein bisschen gewichtiger. Und den Hass, den kann man einfach gekonnt ignorieren, wenn man weiß, der kommt von Personen, die nichts machen und einfach nur gerne meckern. Und deswegen, wenn es beruflich und privat passt, dann bleibe ich definitiv da, ja.
Wie kann man sich denn über deine Arbeit informieren? Du hast ja, wie gesagt, sehr viele Projekte. Hast du eine Webseite oder wo kriegt man Infos? Auch unter Doku natürlich.
Die Doku, ja. Ansonsten haben wir als Stadtrauminitiative eine Website, stadtraum.net. Und wenn es um mich privat geht, dann kann man mich entweder auf Facebook suchen, Erik Stehr, oder auf Instagram findet man das auch, wenn man meinen Namen sucht. Oder Erik macht Politik, das ist mein öffentlicher Politik-Account, wo ich auch sehr viel poste.
Die Doku ist ja jetzt raus. Hat es eigentlich mal irgendwas bewirkt? Also hast du da sehr viel Rückmeldung eigentlich schon bekommen? So, wollte ich uns am Abschluss noch fragen.
Tatsächlich gab es bloß positives Feedback. Mhm. Der MDR hat, glaube ich, auch sehr gutes Kommentarmanagement betrieben auf seinen sozialen Medien, weil ich habe überhaupt nichts Negatives gelesen, da war ich überrascht. Und gerade aus meinem privaten Umfeld haben mich sehr viele Nachrichten erreicht und ich bin auch froh mit den Szenen, die gezeigt worden sind, weil das Kamerateam und die Redakteurin waren alle super lieb und genau, es war auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich nicht bereut habe.
Also wieder auf jeden Fall angucken in der ARD-Mediathek, die Doku Queer in der Provinz, unter anderem eben mit Erik Stehr. Ja, Erik, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast. War toll, mit dir zu plaudern und es war sehr spannend, mit dir zu reden. Jetzt wünsche ich dir natürlich alles Gute, bewahrt wie auch im Engagement und beruflich. Und ja, dann erstmal viele Grüße aus Freiburg nach Weißenfels.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Hallo, ich bin Sven Hensel, ich bin Poetry Slammer und ihr hört gerade die Schwule Welle bei Radio Dreieckland.